NDR Info. Themen des Tages.
Phase 1 eines Abkommens zwischen Israel und der Hamas ist ausverhandelt. US-Präsident Trumps sogenannter Friedensplan. Auch Israel hat am Nachmittag formell unterschrieben. Die letzten Geiseln sollen freikommen. Israels Vormarsch in Gaza legt mindestens eine Pause ein. Und das alles einen Tag vor Bekanntgabe des Friedensnobelpreises. Wäre das kein Krieg, sondern ein Hollywood-Film, wüssten wir, wer morgen einen Anruf aus Stockholm bekommt. Den bekam heute ein ungarischer Schriftsteller. Darauf blicken wir im letzten Kapitel der Themen des Tages heute. Dazwischen beleuchten wir natürlich die Beschlüsse des nächtlichen Koalitionsausschusses. Und ich spreche mit der grünen Fraktionschefin Britta Hasselmann. Ich bin Markus Schubert. Schönen guten Tag. Der erste Schritt ist also getan. Israel und die Hamas haben sich in vermittelten, also indirekten Gesprächen auf erste Schritte für einen umfassenderen Gaza-Friedensplan geeinigt. Aus Gaza und aus Israel sah man Jubelszenen. In Gaza hofft man, dass die Kriegsmaschine zum Halten kommt. In Israel sind die Angehörigen der letzten festgehaltenen Geiseln froh. Was davon wird rasch Realität? Welche Schritte könnten folgen? Moritz Behrendt berichtet.
Punkt 12 Uhr verkündet der ägyptische Sender Al-Kahira News per Eilmeldung. Der Waffenstillstand in Gaza tritt jetzt in Kraft, unverzüglich. Der Sender ist am nächsten dran an den Verhandlungen in Sharm el-Sheikh. Er ist auch am nächsten dran an den ägyptischen Sicherheitsbehörden. Die Nachricht vom sofortigen Waffenstillstand stellt sich dennoch als voreilig dar. Denn schnell meldet sich das Büro des israelischen Premiers Netanyahu zu Wort. Mit einer Klarstellung. Der Waffenstillstand gelte erst, wenn sein Kabinett das Abkommen ratifiziert habe. Netanyahu wolle damit zeigen, dass er das letzte Wort hat, mutmaßen arabische Medien. Dass Israel die Vereinbarung über einen Waffenstillstand und die Geiselfreilassung möglicherweise sogar noch sabotieren könnte, halten Beobachter aber für unwahrscheinlich. Schließlich gäbe es eine Absicherung durch die Vermittler. Die Garantien stammen hauptsächlich von amerikanischer Seite, sagt Mohammed Ezel Arab vom Ahram-Zentrum für strategische Studien in Kairo. Die einzige Macht, die Druck auf Israel ausüben kann, sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich glaube auch, dass die Unterzeichnung dieses Abkommens angesichts der internationalen Präsenz und in Hörweite der internationalen Gemeinschaft es Israel nicht ermöglichen wird, sich zu sträuben. So Ezel Arab gegenüber der ARD. Von den Regierungen arabischer Staaten ist viel Zustimmung zum Abkommen zu hören und Lob für die Vermittler. Ohne die USA, Katar und Ägypten wäre ein solcher Deal nicht möglich gewesen, macht der jordanische Außenminister Ayman al-Safadi deutlich. Nun müssten alle Bedingungen der Vereinbarung eingehalten werden, um den Krieg in Gaza tatsächlich zu beenden. Saudi-Arabiens Führung geht noch einen Schritt weiter, äußert die Hoffnung, dass das Abkommen zur Entstehung eines palästinensischen Staates führt. In der arabischen Welt zweifeln viele daran, dass Israel bereit ist, diesen Weg mitzugehen. In Ägypten sind diese Zweifel am Tag der Einigung aber nur leise zu hören. Es überwiegt der Stolz auf das Erreichte. Präsident Abdel Fattah al-Sisi nennt die Einigung von Sharm el-Sheikh einen historischen Moment. Sein Post im Netzwerk X wird auf dem Sender Cairo News wortwörtlich und mit leichter Aufregung verlesen. Der Moment verkörpert den Sieg des Friedenswillens über die Logik des Krieges, erreicht in Sharm el-Sheikh, der Stadt des Friedens und der Wiege des Dialogs. Noch ist der Weg in Richtung Frieden weit. Große Teile von Donald Trumps ambitionierten Plänen sind noch nicht ausverhandelt. Als Knackpunkte gelten weiterhin die Modalitäten der Entwaffnung der Hamas und die Frage, wie Gaza künftig regiert werden soll. Über die nächsten Schritte soll in der kommenden Woche weiterverhandelt werden.
Moritz Behrendt berichtete aus dem Studio Kairo.
NDR Info. Die Meinung.
Die erste Einigung in Sharm el-Sheikh, eine tragfähige Brücke in eine Zeit nach dem Krieg oder nur eine rasch abgedrehte Szene, damit Donald Trump im Dezember einen Termin in Oslo hat? Der Kommentar von Israel-Korrespondentin Bettina Meyer.
Die Champagnerkorken knallen auf dem sogenannten Platz der Geiseln in Tel Aviv. Die Angehörigen der Entführten können hoffen. Welch eine Achterbahnfahrt der Gefühle, man kann sich das kaum vorstellen. Und alle danken US-Präsident Trump. Und wirklich, diesmal sieht alles so aus, als ob es passiert, dass alle Geiseln zurückkommen, der Krieg für die verzweifelten Menschen in Gaza wirklich endet. Manches spricht wirklich für ein Kriegsende. Die Terrororganisation Hamas hat zugestimmt, alle Geiseln auf einmal freizulassen. Das ist eine echte Neuerung. Im Gegenzug zieht sich Israel hinter eine vereinbarte Linie in Gaza zurück, lässt fast 2000 Gefangene, darunter viele Mörder, frei. Der Deal scheint in trockenen Tüchern zu sein. Doch im Freudentaumel übersehen viele die Warnzeichen. Warnzeichen, die dafür sprechen, dass der Krieg auch mit Trumps Friedensdeal jederzeit wieder ausbrechen könnte. Die Hamas soll die Waffen niederlegen, quasi aufgeben. Ein No-Go für die Terrororganisation, der die Leben der eigenen Bevölkerung völlig egal sind. Wer genau hinhört, erkennt, dass nur über eine Teilentwaffnung geredet wird. Angeblich soll die Hamas nur schwere Waffen wie Raketen, deren Abschussrampen, Mörsergranaten und Panzerfäuste übergeben. Damit wäre die Terrororganisation, die im Guerillakrieg geübt ist, immer noch eine Bedrohung, sowohl für die israelischen Truppen und für die von Trump angekündigte internationale Schutztruppe, die in Gaza für Ordnung sorgen soll. Auch die Hamas sendet Warnsignale. Sie kündigt vorsorglich schwierige Verhandlungen an, mit Blick auf die Nachkriegsordnung. Sie will weiter mitspielen in einer palästinensischen Übergangsregierung, eine rote Linie für Israel. Auch ist die politische Zukunft im Gazastreifen völlig ungeklärt. Und so lässt der Deal viele Fragen offen. Wer die Freudengesänge kurz ausblendet und Netanyahu zuhört, versteht, dass es ihm nicht ausschließlich um ein Ende des Krieges geht, sondern um die Befreiung der Geiseln in der ersten Phase des Friedensplans, nicht zuletzt um die Proteste gegen ihn zu besänftigen. Immerhin stehen im nächsten Jahr Wahlen an. Auch Netanyahus ultrarechte Regierungspartner haben Widerstand angekündigt. Und noch eine Unwägbarkeit gibt es. Möglicherweise wird die Hamas nicht alle toten Geiseln finden können. Wie würde das aussehen, wenn alles für den Besuch Trumps am Wochenende vorbereitet wird, mit Ehrenempfang, Rede vor der Knesset und die Körper fehlen? Vielleicht kommt die Ehrung ja auch deshalb, bevor der Deal über die Bühne gegangen ist. Denn nach dem aktuellen Vorhaben sollen die lebenden Geiseln am Sonntag, die Toten am Montag übergeben werden. Da wäre Trump wieder weg und der Krieg in Gaza. Jeder Funke kann den Konflikt wieder anheizen. Aber die Geschichtsbücher über diesen hastigen Deal wurden bereits vorher geschrieben.
Die Meinung von Tel Aviv-Korrespondentin Bettina Meyer. Mal wieder ein Late-Night-Koalitionsausschuss. An der Länge der Sitzung merkt man, dass allen drei Koalitionsparteien klar war, dass der Herbst nun nach handfesten Reformvorhaben rief. Und an der Art der Einigung merkte man, dass Union und SPD klar war, dass man dazu den Koalitionspartnern etwas gönnen können muss. Aber eben auch den eigenen Wählern beweisen muss, dass ihre Stimme den Kurs des Landes verändert. Worauf man sich einigte und worauf nicht, vielleicht noch nicht, Dagmar Pepping fasst die Pressekonferenz der müden Verhandler und Reaktionen zusammen.
Markus Söder wirkte übernächtigt, so wie die anderen Parteivorsitzenden neben ihm. Eine typisch kurze, knackige Botschaft à la Söder wollte der CSU-Chef nach der Nachtsitzung im Kanzleramt dennoch unbedingt unters Volk bringen.
Das Bürgergeld ist jetzt Geschichte.
Friedrich Merz, der im Bundestagswahlkampf versprochen hatte, das Bürgergeld vom Kopf auf die Füße zu stellen, formulierte es weniger kraftvoll.
Es wird eine wirklich gute neue Grundsicherung geben und das Thema Bürgergeld wird damit der Vergangenheit angehören.
Der Kanzler hatte das Thema zur Chefsache gemacht, zusammen mit Bärbel Baas, Arbeits- und Sozialministerin und Co-Vorsitzende der SPD.
Wir haben in den letzten Tagen und Wochen sehr vertrauensvoll und intensiv, der Kanzler und ich, an der Grundsicherung gearbeitet, weil wir auch den Menschen Sicherheit geben wollen.
Das war eine insgesamt wirklich sehr gute Arbeitsatmosphäre.
Lobte auch Merz. Herausgekommen ist, was man auch fordern und fördern hätte nennen können. Mit deutlich strengeren Regeln, wenn Leistungsbezieher nicht mitziehen. Die Klartextbotschaft von Bärbel Baas.
Wir verschärfen die Sanktionen bis an die Grenze dessen, was verfassungsrechtlich zulässig ist.
Die Sozialdemokratin aus Duisburg spricht von einer Kaskade der Sanktionen. Und sie wird konkret, was künftig droht, wenn Bezieher der Grundsicherung nicht im Jobcenter erscheinen.
Erster Termin eingeladen, kommt nicht, wird sofort der zweite Termin eingeladen. Wird der zweite Termin nicht wahrgenommen, gibt es eine Kürzung. Wird der dritte Termin nicht eingehalten, wird nur die Geldleistung gekürzt. Die Kosten der Unterkunft nicht. Wird dann auf den darauffolgenden Monat, kommt er dann immer noch nicht, ist nicht erreichbar. Dann wird auch die Kosten der Unterkunft reduziert.
Für Härtefälle, wenn es zum Beispiel gesundheitliche oder andere schwerwiegende Gründe für das Nichterscheinen gibt, soll es Ausnahmen geben.
Wir wollen nicht die Falschen treffen. Das ist ganz wichtig.
Wer eine Arbeitsaufnahme verweigert, den will die schwarz-rote Koalition ebenfalls schärfer sanktionieren.
Es wird eine einmonatige Mindestdauer für den Entzug des Regelbedarfs festgelegt und die Wohnkosten werden in diesen Fällen direkt an den Vermieter gezahlt. Arbeitsverweigerer erhalten somit zukünftig keine Leistung mehr.
Ob man sogenannten Totalverweigerern die Leistungen komplett streichen darf, war lange innerhalb der Koalition umstritten. Die Sozialdemokraten verwiesen auf verfassungsrechtliche Bedenken. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich in mehreren Entscheidungen festgestellt, dass jeder Bürger das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum besitzt.
Die, die sich weigern, die nicht mitmachen, die müssen dann am Ende auch eine Sanktion spüren. Und deshalb kann ich das auch in meiner Partei und auch in der Fraktion gut vertreten.
Scharfe Kritik an den Beschlüssen kommt von der Opposition. Cansin Köktürk, die sozialpolitische Sprecherin der Linken, spricht von einem offenen Verfassungsbruch. Der AfD-Fraktion gehen die geplanten Verschärfungen dagegen nicht weit genug. Das sei keine Reform, sondern ein Placebo, kritisiert der sozialpolitische Sprecher René Springer. Ministerin Baas will das Gesetzesvorhaben jetzt schnell auf den Weg bringen. Einsparungen in Milliardenhöhe erwartet Baas durch die strengeren Mitwirkungspflichten und Sanktionen allerdings nicht. Die seien nur möglich, wenn mehr Menschen in Arbeit gebracht werden, so Baas. Notwendig dafür vor allem Wirtschaftswachstum.
Dagmar Pepping aus Berlin. Und am Telefon in den NDR-Info-Themen des Tages ist jetzt die Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Britta Hasselmann. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend, Herr Schulz.
Das Bürgergeld ist ein Kind der Ampelkoalition und es war ein Wunschkind. SPD und Grüne wollten die Grundsicherung und wollten der Grundsicherung und denen, die auf sie angewiesen sind, eine neue Würde verschaffen. Was lässt die SPD an der Seite der Union davon übrig?
Offenbar nichts. Mich erstaunt sehr, was für eine soziale Kälte von dieser Koalition ausgeht, wenn man sich diese Vereinbarung zum Bürgergeld ansieht. Denn CDU und SPD wollen Menschen alles streichen, was sie zum Leben brauchen. Das heißt, kein Geld für Nahrungsmittel, kein Geld für Wohnung. Also ein kompletter Leistungsentzug. Das ist etwas, was es mit uns in der Regierungsbeteiligung niemals gegeben hätte. Nicht mal Familien mit Kindern sind ausgenommen. Und das ist aus meiner Sicht nicht nur menschlich hart und kalt, es wird auch aus meiner Sicht verfassungsrechtlich nicht haltbar sein.
Aber was ist kalt oder unwürdig daran zu sagen, wenn du deinen Lebensunterhalt auch mit Arbeit verdienen kannst oder Teile davon, statt ihn aus Mitteln der Allgemeinheit zu beziehen, dann schau doch mal dir diese oder jene Gelegenheit und diesen Job an und komm zu den vereinbarten Beratungsterminen.
Das ist natürlich gängige Praxis jeden Tag. Und wer sich ein bisschen mit sozialer Arbeit, wer sich mit der Arbeit in Jobcentern, mit der Lebenssituation von Menschen, die arbeitssuchend sind, befasst, auch mit der Frage der vielen Menschen, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Verfasstheit vielleicht langzeitarbeitslos sind, weiß, dass es schon heute gesetzliche Grundlage ist, für jede und jeden, der Leistungen bezieht, nach dem Sozialgesetzbuch 2, also dem Bürgergeld, dass er oder sie Mitwirkungspflichten hat, die zu erfüllen sind. Jeder und jede hat jede zumutbare Arbeit anzunehmen. Das ist auch heute schon so. Und worauf wir in der Vergangenheit einen großen Schwerpunkt gelegt haben beim Bürgergeld, war die Vermittlung in Arbeit. Und zwar nicht in Übergangsarbeit, in einen Drehtüreffekt durch den Vermittlungsvorrang, sondern Qualifizierung, Weiterbildung, die Vermittlung in Arbeitsplätze oder Chancen über einen sozialen Arbeitsmarkt. Und wenn Sie mich fragen, was daran ist so problematisch, menschlich so hart und kalt, dann ist es das zu sagen, wir machen einen kompletten Leistungsentzug. Das heißt nichts mehr. Und davon ausgenommen sind nicht mal Familien mit Kindern. Und ich finde, wir leben in einem Staat, einem Sozialstaat, der ein soziokulturelles Existenzminimum vorsieht und haben eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die hier leben.
Wird das dann Bestand vor dem Verfassungsgericht haben? Denn das Existenzminimum, wir haben es gehört, hat Karlsruhe vor langem definiert. Werden Sie, werden die Grünen das also auf den Prüfstand stellen lassen?
Ich gehe davon aus, also erstmal sind es ja Ankündigungen dieser Koalition, ja, und dass die SPD sich da hat reintreiben lassen und dafür ihre Zustimmung gibt, entsetzt mich. Aber wenn ich mir das Urteil, das letzte aus 2019 ansehe, des Bundesverfassungsgerichts, dann glaube ich, dass die grundrechtliche Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums so klar definiert ist. Und hier geht es um was ganz anderes. Ich glaube, diejenigen, die zu den Scharfmachern innerhalb der CDU/CSU gehörten, wie Söder oder Linnemann, werden heute sehr zufrieden sein. Mhm. Aber dass die SPD sich da hat reintreiben lassen, das entsetzt mich einfach wirklich. Mhm. Denn wir haben ganz andere Akzente gesetzt. Die Vermittlung in die aktive und eine aktive Arbeitsmarktpolitik, ja, das ist doch das, was wir brauchen angesichts des Arbeits- und Fachkräftemangels, den wir heute haben. Und mit diesem Sanktionsregime, also kompletter Leistungsentzug, auch für Familien mit Kindern, ich halte das für herzlos.
Zum Schluss, Frau Hasselmann, weil wir gleich auf den Autodialog im Kanzleramt blicken, noch diese Frage, dass Robert Habeck die E-Autokaufprämie einstampfen musste und Friedrich Merz sie nun für Geringverdienerhaushalte wieder einführen will, ist dagegen eine gelungene Pointe der vergangenen Nacht?
Also das, was jetzt als zweite Nachricht uns ja heute hier kurzfristig ereilt hat, vorhin durch die Pressekonferenz des Kanzlers. Ich halte das für hochproblematisch, weil Merz und Klingbeil erteilen mit dem Verbrenner aus 2035 ja jetzt mit dem, was sie vereinbart haben, de facto eine Absage. Und ich halte das für eine fatale und sehr kurzsichtige Entscheidung, die schlecht ist für die Jobs in der Automobilindustrie und verheerend für den Klimaschutz.
Britta Hasselmann, Co-Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion. Keine Bundesregierung ohne Autogipfel im Kanzleramt. Im November 2019 lud Angela Merkel ein, zuletzt vor einem Jahr Robert Habeck. Und Gerhard Schröder bezeichnete sich ohnehin als Kanzler aller Autos. Er lud schon 1995 in Bonn zum Gipfel, ehe er Kanzler wurde. Seite an Seite saß der Niedersachse damals mit Unionsministerpräsidenten aus Autostandorten und 4 Vorstandschefs. Heute wollte Friedrich Merz ausloten, wie man der im globalen Wettbewerb strauchelnden Branche helfen kann. Mit neuer E-Auto-Prämie, mit Subventionen für Standorte, Fragezeichen, mit einer Verlängerung der Verbrenner-Ära. Benjamin Großkopf hat die Statements nach dem Treffen verfolgt. Was nehmen die Branche und ihre Verbände mit aus dem Treffen?
Nicht allzu viel, zumindest wenn ich die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, gerade richtig verstanden habe. Die hat sinngemäß nämlich nach dem Gipfel gesagt, gut, dass wir miteinander gesprochen haben, gut, dass alle die Autoindustrie so für so wichtig halten, wie sie sich selbst hält. Aber jetzt muss es konkret werden und SPD-Chef und Finanzminister Klingbeil hat das so formuliert, das war eine Botschaft an uns, jetzt klare Beschlüsse zu treffen. Und da geht es natürlich um eine Frage, nämlich das Verbrenner aus, beziehungsweise die Frage, ob Deutschland sich nicht doch dafür stark machen soll, dieses Verbrenner aus nicht so hart zu machen wie bislang geplant.
Will denn auch die Branche länger am Verbrenner festhalten oder bremst das den Umstieg auf E-Mobilität nicht noch weiter?
Naja, sie sagt, E-Mobilität ist Stand heute die Zukunft, aber es darf ab 2035 keinen harten Schnitt geben. So hat das eben auch nochmal Kanzler Merz gesagt. Und weiter, ich werde versuchen, in der EU auf eine Veränderung hinzuwirken und zwar ungefähr so. E-Mobilität ja, aber bitte noch kombiniert mit der Möglichkeit, hybride Fahrzeuge zuzulassen. Also die beides können, Benzin und E-Antrieb. Auch Vizekanzler Klingbeil hat in diese Richtung argumentiert, was zeigt, die SPD wird sich dem wohl eher nicht mehr dauerhaft verschließen. Bislang hat ja zum Beispiel SPD-Umweltminister Schneider gesagt, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, dann muss das Verbrenner aus so bleiben. Also ab 2035 keine Neuzulassung mehr von Diesel- oder Benzinautos, hätte das geheißen, egal ob reiner Verbrenner oder Hybrid.
So oder so muss die Zahl der E-Autos bei den Neuzulassungen gesteigert werden. Wie will die Koalition auch nach ihrer nächtlichen Koalitionsausschusssitzung das bewerkstelligen?
mal wieder mit einem neuen Förderprogramm. Das ist so gedacht, dass es sich vor allem an Menschen mit mittleren und kleineren Einkommen richtet. 3 Milliarden Euro soll es dafür geben, denn nach wie vor werden in Deutschland viel zu wenige E-Autos zugelassen. In diesem Jahr bislang nicht mal jeder fünfte Wagen ist ein E-Auto, um halt diese ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Also 3 Milliarden Euro klingt viel, ist aber auch schnell weg. Das wissen wir aus der Zeit, als es so eine Prämie ja schon mal gab. Da wurde das fast pro Jahr ausgeschüttet und wie genau die Bundesregierung jetzt mittlere und kleinere Einkommen definiert, die sie beim E-Autokauf unterstützen will, das hat sie ebenfalls noch nicht gesagt.
Alle Hersteller, auch VW und auch gewichtige Zulieferer, haben Stellenstreichungen angekündigt in den letzten Wochen und Monaten. Kann und will die Politik hier die Standorte stützen? Und was wollen die Ministerpräsidenten, allen voran Niedersachsens Olaf Lies?
Um ehrlich zu sein, nach allem, was ich nach diesem Gipfel oder nach diesem Dialog, wie man ihn auch nennen will, gehört habe, es ist mir nicht so wahnsinnig viel klarer geworden. Was klar ist, Ministerpräsidenten wie Olaf Lies, der ja auch im Aufsichtsrat von VW sitzt, wird alles tun, um diese Standorte zu schützen. Klar ist aber auch, und das wissen sowohl Hersteller als auch Gewerkschaften, die ja hier heute auch vertreten waren, die Bundesregierung ist nicht an allem schuld. Es gab in den vergangenen Jahren auch einfach schlicht zu wenige Menschen, die deutsche Autos gekauft haben. Und das liegt an so vielen Faktoren, dass man sie auch mit viel Vorsatz nicht samt und sonders der Bundesregierung oder der Politik unterjubeln kann.
Benjamin Großkopf zum sogenannten Autogipfel im Kanzleramt. Ein Ungar ist Literaturnobelpreisträger. Erster routinierter Blick also in die Aussprachedatenbank. Laszlo Krosno-Horkoy. Wenn Sie noch nicht im Schrank stehen haben und jetzt noch in die Buchhandlung eilen, wissen Sie jetzt, wie Sie nach ihm fragen. Ins Deutsche übersetzt ist der MS Fischer Verlag, der jetzt die Auflagen der Werke sicher rasch erhöhen wird. Der Verlag nennt Krosno-Horkoy den Meister der literarischen Halluzination. Seine Werke spielen zwischen New York und Thüringen. Er selbst, als erklärter Gegner des Premiers Viktor Orban, liegt im Exil in der altösterreichischen Literatur- und Hafenstadt Triest. Julia Weschenbach porträtiert ihn und erzählt, was die schwedische Akademie an ihm schätzt.
Diesmal blieb die ganz große Überraschung aus. Schon seit Jahren gehörte der ungarische Schriftsteller Laszlo Krosno-Horkoy zu den Favoriten für den Nobelpreis. Er überzeugte die schwedische Nobeljury mit seinem fesselnden und visionären Werk, so Komiteemitglied Steve Sam Sandberg. Es ist sein von Illusionen völlig freier künstlerischer Blick, der die Zerbrechlichkeit der gesellschaftlichen Ordnung durchschaut, verbunden mit seinem unerschütterlichen Glauben an die Kraft der Kunst, der die Akademie dazu bewogen hat, ihm diesen Preis zuzuerkennen.
Geboren
1954 in Ungarn, studierte Krosno-Horkoy zunächst Jura, später Hungaristik und Philosophie. Schon sein erster Roman Satans Tango verhalf ihm 1985 zum Durchbruch. Krosno-Horkoy lebte mehrere Jahre in Berlin und spricht fließend Deutsch. Kritiker nennen ihn Meister der Apokalypse. Vor allem sein frühes Werk ist dunkel, erzählt von Zerstörung und Schrecken, von menschlichen Krisen und Exzessen. Seinen Stil müsse sich so mancher Leser dabei erst einmal gewöhnen, sagt NDR-Journalist Jan Ehlert, Host des Bücherpodcasts Eat, Read, Sleep.
Er hat sehr, sehr lange Sätze. Mehrere seiner Bücher bestehen nur aus einem einzigen Satz. Und es sind sehr düstere Bücher.
Trotzdem schaffe es Krosno-Horkoy wie nur wenige andere Autoren, seine Leser in seine eigene Welt hineinzuziehen, so Nobeljuror Sam Sandberg. Und diese Welt ist das ländliche Ungarn. Es ist windig, es ist schrecklich und die Menschen befinden sich im Niedergang. Gleichzeitig liegt in seiner Prosa eine unglaubliche Schönheit. Er besitzt die Fähigkeit, den Moment einzufangen, Stimmungen einzufangen, aber auch Gefühle von Bedrohung, Entfremdung und Feindseligkeit. Inzwischen sind die Romane des 71-Jährigen in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden. Zu seinen bekannten Werken gehören Krieg und Krieg sowie Im Norden ein Berg, im Süden ein See, im Westen Wege, im Osten ein Fluss. Mehrere seiner Romane, darunter auch sein Erstlingswerk Satans Tango, sind verfilmt worden. 2015 bekam Krosno-Horkoy den prestigeträchtigen Man Booker International Prize. Im schwedischen Radio sagte der frisch gebackene Nobelpreisträger nach der Bekanntgabe in Stockholm:
Hello, I'm very happy.
Ich bin sehr froh. Ich bin ruhig und sehr nervös gleichzeitig. Es ist schließlich der erste Tag in meinem Leben, an dem ich einen Nobelpreis bekomme. Er habe eigentlich nur ein Buch schreiben und gar kein Schriftsteller werden wollen, sagte Krasna Horkai weiter. Aber dann habe er festgestellt, dass sein erster Roman nicht perfekt gewesen sei und sich verbessern wollen. Mit Krasna Horkai geht der Literaturnobelpreis erst zum zweiten Mal an einen Ungarn. Den mit umgerechnet 1 Million Euro dotierten Preis nimmt er im Dezember in Stockholm entgegen. Er habe bereits zugesagt zu kommen, hieß es von der schwedischen Nobeljury.
Julia Weschenbach aus Stockholm über den in Italien lebenden ungarischen Schriftsteller László Krosznahorkai, den Literaturnobelpreisträger 2025. Das waren die NDR-Info-Themen des Tages am Donnerstag.